Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und dem Match of the Week. Heute geht es zurück ins Jahr 2000 zu Armageddon und zwar dem großen Hell in a Cell Match zwischen Kurt Angle, dem amtierenden Champion, Stone Cold Steve Austin, The Rock, Triple H, dem Undertaker und Rikishi. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Michael, der Shaggy, der Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
Sehr viele Artikel, die ich bekommen habe jetzt in der Begrüßung. Das freut mich sehr, der Olaf.
Der Olaf, der Bleich heißt das, wenn.
Nee, so viele Artikel hatte ich jetzt nicht übrig. Ich brauche die noch, weil ich ja heute auch ein bisschen reden möchte.
Das war so ein bisschen in Anlehnung an Dieter Thomas Heck damals, wenn du den noch kennst.
Ich kenne ihn natürlich noch, ZDF-Hitparade und so weiter, die genau. Dann übernommen worden ist von Victor Worms übrigens dann auch. Den kennt man nicht mehr wahrscheinlich, aber ich kenne ihn natürlich noch. Dieter Thomas Heck, große Legende, großer Entertainer in den 70er, 80er Jahren.
Ja, Shaggy, weg von den Entertainern hin Nein. Zu den Sports-Entertainern.
Genau, oh, gut, sehr gut. Sehr gut.
Obwohl es damals noch die WWF gewesen ist. Das heißt, es war noch nicht World Wrestling Entertainment. Wir sind bei Armageddon angekommen. Wir sind mitten in der Hochzeit der Attitude Era und wir haben das Armageddon Hell in a Cell, wie wir so schön sagen. 6 der bis heute wahrscheinlich bekanntesten Superstars, die wir gehabt haben. 5. Oder 5 und Rikishi, ja, genau. Und aber auf jeden Fall Rikishi auch einer der bekanntesten Wrestler der Attitude Era. Ich glaube, das kann man durchaus sagen, oder?
Ja, in diesem Fall weiß man nicht, ob er da was in dem Match zu suchen hatte. Wir hatten wirklich 5 Superstars. Wenn man das bedenkt, was für ein Main Event das war, mit 5 Leuten, die ja mehr oder weniger auf einer Stufe standen, die den Main Event ausgemacht haben, damals schon Wahnsinn. Das kann man mit der heutigen Zeit gar nicht vergleichen. Da sucht solche Namen, sucht man leider vergebens. 5 große Namen und Rikishi, der es für The Rock getan hat.
Absolut. Und das Witzige ist ja eigentlich, wird man ja, wenn man so ein Match hier hat, wird man sagen, das ist so eine One-Match-Show. Wenn man sich aber aus heutiger Sicht so die Card anschaut, wer dann da noch so ja sich in den Untiefen der Card herumtreibt, dann ist das auch schon verrückt. Also damals habe ich absolut gesagt, das ist eine One-Match-Show und eigentlich ist eben schon der Main-Event, bla bla bla. Aus heutiger Sicht ist es eben interessant. Dann hast du auch so Leute ja wie einen Chris Jericho gegen Kane zum Beispiel in einem Last-Man-Standing-Match dazwischen. Du hast Chris Benoit dabei. Du hast auch gegen Billy Gunn übrigens tolles Intercontinental Championship Match irgendwo. Aber du hast auch Leute natürlich wie die Hardys dabei, die damals noch sehr jung gewesen sind. Die Radicals waren dabei. China gegen Val Venus und so weiter und so fort. Also aus heutiger Sicht liest sich die Card besser als aus der damaligen Sicht, oder?
Ja, wahrscheinlich. Aber ich habe mich gefreut. Ich habe mir natürlich wie auch immer das ganze große Ereignis angeschaut, zumindest in Teilen, und habe mich gefreut, einige der Namen da zu sehen. Also schon wirklich tolle Card, spannende Card. Hat irgendwie richtig Spaß gemacht, dann auch so die alten Recken größtenteils nochmal zu sehen. Und im Dark Match übrigens, das Match, was man nicht gesehen hat, was für Sunday Night Heat aufgezeichnet worden ist, Scotty Tuhardy gegen D'Lo Brown. Und D'Lo Brown wurde damals begleitet von Chaz. Da gab's ja dieses kurzweilige Tag Team Lowdown. Ich weiß nicht, ob du das dich an die beiden erinnerst.
Weiß ich noch. Ich fand die ganz cool damals tatsächlich.
Ja, die waren irgendwie hatten die was. Und Tiger Ali Singh, der immer zum Ring begleitet hatte, zeitweise aber auch nur. Daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. An Lowdown schon, aber an Tiger Ali Singh in der Combo, das wusste ich nicht mehr.
Ja, kann ich mich auch mehr dran erinnern. Aber ich weiß, dass die da, also Chaz und D'Lo Brown, die mochte ich damals ganz gerne. Ich weiß, dass ich die damals in einem Wrestling-Spiel nachgebaut habe. Ich weiß gerade nicht, welches Smackdown das gewesen ist, aber das habe ich damals nachgebaut. Und ich finde auch, dass dieses Match fühlt sich so an, also hier der Main-Event fühlt sich so an, als hätte da jemand ein Videospiel gespielt und hätte gesagt, Mensch, ich schmeiß einfach mal die größten Namen irgendwo in einen Kampf und hoffe dann, dass da was Gutes dabei rauskommt irgendwo. Wir haben auch noch, wir waren gerade bei der Card gewesen, es waren natürlich auch noch die Dudleys auf der Card und Edge und Christian, ein R-Truth damals an der Seite vom Road Dogg war unterwegs und so weiter und so fort. Also der Event ist nicht besonders geil, muss man sagen. Also finde ich zumindest. Ich finde, der ist relativ seicht bis zum Ende. Aber es ist eben aus heutiger Sicht schon spannend. Und ich fand übrigens witzig, ich habe mir auch große Teile des Events so nebenbei angeschaut und dann eben Armageddon, das Hell in a Cell Match dann eben richtig. Ich fand's witzig bei dem Intercontinental Title Match, wo glaube ich Jim Ross war's, dann gesagt hat, Billy Gunn, der trägt Ohrringe in einem Titelmatch. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. So als ob Billy Gunn jetzt wegen seiner Ohrringe der Rebell wäre, hier der Anti-Establishment und so gewesen ist. Naja.
Ja, Billy Gunn, der damals Intercontinental Champion war und sich hier den Titel verloren hat an Chris Benoit. Das war jemand, wo man gedacht hat, der könnte den Sprung schaffen. So, den hat man ja immer wieder versucht aufzubauen in verschiedenen Varianten, hat aber letzten Endes nie im Singles-Bereich wirklich funktioniert. Da hat dann noch einiges gefehlt.
Ja, einiges muss man sagen. Und da können wir vielleicht auch mal hier so den Event so ein bisschen zuordnen. Also wir sind im Dezember 2000, das heißt, der nächste große Event ist der Royal Rumble. Und der Event davor war natürlich dann auch die Survivor Series, diese ominöse Survivor Series, wo wir dann eben auch ja Stone Cold Steve Austin gegen Triple H dann gesehen haben und Undertaker gegen Kurt Angle und The Rock vor allem gegen Rikishi. Also das heißt, diese ganzen, ja, sechs Leute, die wir jetzt hier im Main Event haben, die sind da eigentlich schon so in diversen Paarungen irgendwo aufeinander getroffen und das ganze Ding ist dann hier eben kulminiert. Und da muss man ja auch sagen, sowas als Jahresabschluss zu bringen, das kann man dann schon machen. Und es gab ja dann auch hinter den Kulissen die große Story, dass ja Mick Foley, der damals Commissioner gewesen ist, diesen Kampf hier festgelegt hat und ein Vince McMahon, Besitzer, damals gesagt hat, nein, das können wir nicht machen, das ist viel zu unsicher und sowas. Man hat ja diesen Konflikt hier schon gehabt und der sollte ja dann auch später im Match zu einer ja, großen Geschichte und zu einem großen Bump führen, Shaggy.
Ganz genau. Man hat Vince McMahon auch am Anfang der Show schon ankommen sehen mit seinen Stooges damals. Und da stand dieser Truck, sagt man das so? Dieser Truck mit dem Stroh und was da alles dabei war. Der stand natürlich.
Warum liegt da Stroh?
Warum liegt denn da Stroh rum? Der stand dann da schon da. Den hat man ein paar Mal tatsächlich eingeblendet. Aus heutiger Sicht und klar mit dem Wissen, dass der später noch benutzt wurde, natürlich irgendwie so ein deutlicher Hinweis, deutlicher Fingerzeig. Der hätte noch so eine blinkender Pfeil drüber sein müssen irgendwie. Zum Later vielleicht drüber. Aber war schon sehr auffällig. Und dass man den dann genutzt hat, war schon sehr witzig. Bevor wir über das Match sprechen, müssten wir tatsächlich nochmal kurz den Charakter Rikishi nochmal ganz kurz erklären, der ja zu der Zeit war. I did it for The Rock. Das war ja eine wichtige Storyline. Man hat ja auch versucht, ihn aufzubauen als Main Eventer. Der war ein guter Undercarder, Midcarder, der wirklich einer der bekanntesten Wrestler der Attitude Era, wie du es gesagt hast. Aber so in den Main Event hat er auch einfach nicht gehört. Also es gab ja damals diesen unsäglichen Unfall. Steve Austin wurde überfahren mit einem Auto und man wusste nur, dass es ein blonder Mensch war. Aber man hat lange nicht rausgefunden, wer es war. Man hat natürlich vermutet Triple H, weil der ja gerade aktuell eine Geschichte hatte mit den Beteiligten. Letzten Endes stellte es sich aber als Rikishi heraus und he did it for The Rock. Das war seine Aussage.
Das stimmt. Also Rikishi ist ja vor allem als Babyface super gut angekommen, muss man ja auch sagen. Und dann hat man quasi diesen Twist mit dem Heel-Turn von ihm, der hat nicht funktioniert. Und da hat man dann eben auch gemerkt, dass er in der Rolle nicht wirklich ankommt. Die Storyline war nicht gut, die Leute wollten das nicht. Und dann ist ein Rikishi ja auch relativ schnell im Nachgang ja wieder, hat er dann noch ein Tag-Team mit Haku gehabt, der dann auch zurückgekommen ist zwischenzeitlich. Und irgendwann war er dann kurz weg, ist dann wieder als Babyface zurückgekommen. Also das hat nicht so richtig funktioniert, muss man sagen. Aber ich habe gerade die Attitude-Era angesprochen. Und das ist so ein Ding, ich finde dieses Match, das ist sehr charakteristisch für die damalige Zeit gewesen. Und ich muss sagen, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, als ich das damals geschaut habe, weil ich habe hier einfach das totale Massaker erwartet. Und ich wollte sehen, dass hier etwas Krasses passiert. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass wir diesen krassen Bump bekommen. Und es war wirklich dieses höher, schneller, weiter. Also es musste immer noch mal einen oben drauf gesetzt werden. Also kannst du dich noch dran erinnern, wie du das damals geschaut hast?
Ich war auf jeden Fall auch gehypt. Und man hatte die ganze Zeit auch so das Gefühl, jetzt hier, wir sind ja einen der Höhepunkte der Attitude, aber da muss was Großes passieren. Da wird es einen großen Bump geben. Das war irgendwie so klar auch, da man im Laufe dieser Armageddon-Ausgabe ja noch einige der großen Bumps dann noch mal mehrmals gezeigt hat und darauf hingewiesen hat, das ist das Hell in a Cell Match, das ist der Garant für sagenhafte Sprünge, für Stürze. Hier passiert immer einiges. Das war so klar, dass da was passieren muss. Und gerade wenn man diesen Mann hatte, es war ja auch wirklich, man war ja nicht wirklich klar, wer könnte von diesen Superstars gewinnen. Mir war es ziemlich klar damals, dass ein Kurt Angle wahrscheinlich eher nicht gewinnen wird, weil der eher, obwohl er ein Star war, der eher sich meistens durchgemogelt hatte. Und ich will ja nichts vorwegnehmen. Deswegen, ich habe nicht mit Kurt Angle als Sieger gerechnet. Und ich konnte damals, war mir noch nicht so sicher, was ich mit Rikishi anfangen soll. Bei mir hat's nicht ganz funktioniert, bei anderen ja überhaupt nicht. Aber ich fand es schon einen Versuch wert, weil das war schon ein guter Big Man, der schon einiges ausgestrahlt hat. Ich habe gedacht, warum versucht man es nicht mal als Heel? Man hat es ja eine Zeit versucht, aber es hat nicht funktioniert.
Ich meine, ich habe damals auf The Rock getippt, glaube ich. Mhm. Weil The Rock hat ja bei No Mercy seinen Titel gegen Kurt Angle hier verloren gehabt. Das war dieses No-Disqualification-Match, was wir da gesehen haben. Und du sagst es ganz richtig, Kurt Angle ist damals eher überraschend Champion geworden. Das war sein erster Champion-Titel. Und als Fan, als Außenstehender, hat man immer das Gefühl gehabt, der ist noch nicht so battle-tested, so wie das die anderen sind. Also gerade auch bei so einem Hell in a Cell-Match, wo man ja diese Brutalität, dieses Blut erwartet, da aber hat einfach einen Kurt Angle hier rausgestochen, weil er eben noch nie in so einem Match gewesen ist, weil er noch nicht so lange dabei ist. The Rock, Steve Austin, Triple H, The Undertaker und auch Rikishi haben ja da schon so diverse Schlachten geschlagen. Und für einen Kurt Angle war das hier was Besonderes. Und das hat man ja hier auch so ein bisschen dargestellt, eigentlich auch schon beim Entrance, wo dann ja auch ein Kurt Angle reinkam und dann so ein bisschen verunsichert gewirkt hat und ja so fast ängstlich schon auf diese Konstruktion des Hell in a Cell geschaut hat. Ne? Und im Vergleich die anderen, Triple H hier mit seinem ja da auch wieder etwas verkappten Intro, geremixten Intro, was sie da eingebaut haben. Der Undertaker witzigerweise mit Limp Bizkit. Wir haben letztens noch über den SummerSlam 2000 gesprochen. Da hatten sie noch das Dead Man Walking Ding. Jetzt hier ist plötzlich wieder Limp Bizkit dabei. Ich verstehe die Lizenzen vom WWE Network nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also irgendwo, ich kann sie nicht genau erklären, warum. Aber man hat ja schon diesen Kontrast gehabt zwischen den ganzen Veteranen und dann eben einem Kurt Angle, der dann doch als junger Champion hier quasi ja in diesen Käfig geworfen wird, mehr oder weniger. Und das hat man ja gleich auch zu Beginn klar gemacht. Da hat ja dann gleich auch der Undertaker irgendwo attackiert, der sicherlich hier der absolute Veteran in diesem Match gewesen ist. Und wir werden garantiert nicht jede einzelne Aktion hier aufführen können, weil, Shaggy, dieses ganze Match ist einfach ein riesengroßer Clusterfuck, oder? Da passiert so viel, jeder kloppt sich irgendwie mal mit jedem und es geht so viel hin und her, man kann echt nur so ein paar Keypoints eigentlich nennen,
also selbst
oder?
Wenn ich es wollen würde, könnte ich das sowieso nicht, wahrscheinlich bei einem normalen Match schon nicht jede einzelne Aktion wiedergeben, trotz Notizen wahrscheinlich nicht. Aber in diesem Fall wäre ich absolut überfordert, da wirklich das Match 1:1 nochmal durchzugehen. Das könnte ich mir gar nicht merken, alles absolut nicht. Nee. Hier ist so viel auch ja passiert. Clusterfuck ist wirklich ein guter Name dafür, muss man sagen.
Weil es war ja wirklich sowas. Eigentlich nonstop ist irgendwo irgendwas passiert. Man hat gerade zu Beginn des Matches, haben wir so Paare gehabt, die sich eigentlich zusammengefunden haben und die wurden dann auch immer wieder mal durchgewechselt. Wir hatten am Anfang, hatten wir eben, wie gerade eben angesprochen, Angle und den Undertaker, Rock und Rikishi und Austin und Triple H und da ging es dann eben durcheinander und da gab es dann eben die ersten Aktionen. Es gab dann auch mal hier das hohe Knie von Triple H, es gab mal die Luthers Press von einem Steve Austin. Draußen wurde gebrawlt, drinnen wurde gebrawlt und es passiert einfach unglaublich viel. Das muss man einfach so sagen und hier ist es dann eben so, dass dann relativ früh im Match, auch das haben wir ja erwartet, ein Triple H blutet sehr, sehr früh und Steve Austin macht ja einmal die Runde mit ihm eigentlich, einmal quer um den Käfig. Ich musste so ein bisschen an Braun Strowman denken, ich fand's ein bisschen witzig.
guter Vergleich irgendwie. Ja, nicht nur einmal die Runde, er hat ja erstmal die eine Wand quasi mit dem Gesicht abgetastet, mit dem Gesicht von Triple H und dann ist er nochmal
rum. Abgetastet ist auch ein schönes Wort dafür übrigens.
Stimmt, ja. Hat schon geschaut, wo gibt's hier Lücken? So, Triple H braucht mal kurz sein Gesicht, wir testen das mal ganz, ganz nah und ist dann nochmal rumgegangen, noch einmal rum, also das war schon hart. Und danach hatten Triple H natürlich geblutet wie Sau. Aber er blieb am Ende nicht der Einzige, der geblutet hatte.
Ja, deswegen, es ging da hin und her. Und du hast richtig gesagt, also hier wurde dann sehr viel mit Blut gearbeitet. Da wurde am Ende auch ein Kurt Angle natürlich dann am Ende geblutet beispielsweise. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber das Wichtigste ist dann hier vielleicht noch mal so ein Moment, weil man hat das Gefühl gehabt, es gibt keine klaren Allianzen hier. Und gerade so Triple H und Rikishi, da könnte man ja denken, dass das eine Allianz gewesen wäre, die sich hier formiert. Ja, Shaggy, das haben wir auch ungefähr für 3 Sekunden gehabt und dann hat Triple H seine wahren Farben gezeigt hier, oder?
Ja, letzten Endes will ja jeder auch den WWE-Titel gewinnen. Klar hat Triple H auch Rikishi zeitweise genutzt, aber letzten Endes ging es auch ihm da um den alleinigen Sieg, logischerweise.
Genau, da gab es dann ganz kurz, also Rikishi macht so ein bisschen den Save für Triple H, der sich da noch mit Steve Austin irgendwie auseinandersetzt, mit einem Legdrop. Es gibt eine kurze Umarmung der beiden und kaum dreht sich Rikishi um, so nach dem Motto, ah, komm, jetzt machen wir sie gemeinsam fertig, zieht ihn Triple H wieder an sich ran und verpasst ihm den Pedigree und gerade diese Anfangsphase ist sehr stark dadurch dominiert, dass wir sehr, sehr viele ja Finisher sehen und die dann immer wieder aufgebrochen werden. Und das gibt dem ganzen Ding aber hier auch so eine gewisse Dynamik und es ist noch sehr früh eigentlich im Match, dass sowas passiert, aber es passt irgendwie zu dem Geschehen, oder?
Ja, ungewohnt, dass man jetzt quasi schon alle Finisher mal einmal gesehen hat. Das war ja wirklich so. Das war ja so eine erst den Pedigree, dann griff Rock ein, Rock Bottom, da griff wieder jemand anders ein und zeigte seinen Finisher und so. Das war wirklich Finisher an Finisher gereiht. Das war eine lustige Phase. Das hat total Spaß gemacht. Und es sollte ja auch nicht lange dauern. Da kam dann wie angekündigt ein Vince McMahon mit seinen Mannen noch zum Ring. Aber er kam nicht zu Fuß.
Nee, das ist richtig. Ging ja auch nicht, weil er da mit dem Stock unterwegs gewesen
ist. Ganz genau.
Nein, aber das ist absolut richtig, weil das ist eigentlich so die erste Phase. Die erste Phase ist halt dieses, ja, Match in dem Käfig, wo dann alle versuchen, irgendwie möglichst schnell das Ende zu finden und zu erreichen. Dann wird Rückbezug auf die Storyline genommen, also zwischen diesem Konflikt McMahon gegen Mick Foley. McMahon kommt dann hier mit dem bereits angesprochenen Truck, also es ist so ein Pickup, würde ich jetzt mal sagen. Also kein Truck im Sinne von so ein Zugwagen, sondern eben so ein Pickup-Truck mit der großen Ladefläche.
Ich durfte damals noch, vorhin sollte sagst du, ist Truck, ja, wenn ich das sage, ist es okay, aber wenn du das nicht sagst, dann willst du es gleich wieder richtig haben, okay.
Mir ist gerade eben tatsächlich erst in diesem Satz der Begriff Pickup eingefallen, muss ich dazu sagen. Ja, ja. Deswegen. Und es ist ja schon so ein bisschen auffällig gewesen, dass da hinten so ja Sägespäne und all so anderes Kreuzzeugs da drauf liegt irgendwo. Auch schöne Worterfindung hier, ein Neologismus. Die wollen ja den Käfig einreißen. Also Vince McMahon und Briscoe und Patterson kommen hier an und die versuchen ja den Käfig quasi ja zu zerstören und wollen und hängen ja da auch so einen Haken quasi in die Tür und öffnen dadurch den Käfig. Und das war ja auch immer so ein besonderer Moment in den Hell in a Cell Matches, weil, wenn wir ehrlich sind, wir wollen das ja eigentlich, dass die Leute nicht nur im Käfig bleiben, sondern man wartet ja auf diesen Moment, dass dann die Tür auf ist und damit es eben noch wilder zur Sache geht, oder Schenke?
Ja, also nicht damit die Leute jetzt rausgehen, das sind sie natürlich auch, aber wenn man erstmal draußen ist, hat man ja auch die Möglichkeit, auf den Käfig zu gehen. Und das ist, glaube ich, das, worauf alle gewartet haben. Das hat man ja auch in den Promos vorher gesehen, in den Rückblicken auf die anderen Hell in a Cell Matches. Wenn was passiert, die großen Bums, die passieren von der Käfigdecke.
Ja, und auch gerade in Undertaker hat das ja quasi schon im Vorfeld so ein bisschen angekündigt, dass hier was Schlimmes passieren würde und so. Und der hat ja dann eben gerade durch dieses Hell in a Cell gegen einen Mick Foley, gegen Mankind damals beim King of the Ring 98, man hat einfach immer erwartet, dass da irgendwas Grauenvolles passiert. Und natürlich auch, wir sind im Jahr 2000, wir hatten Triple H gegen Mick Foley Anfang des Jahres. Auch da ist Mick Foley einmal vom Käfig gefallen, also von der Seite vom Käfig durch den Tisch und dann auch noch mal durch die Käfigdecke gebrochen, dann aber gesichert diesmal zur Abwechslung mal. Und man hat es einfach erwartet, man wollte das hier sehen. Man kann das sich gar nicht mehr so richtig vorstellen, finde ich. Also man hat einfach immer bei jedem Hell in a Cell Match erwartet, dass sich da irgendjemand von da oben runterstürzt, runtergeworfen wird oder sonst irgendwas.
Man kann es ja vergleichen mit einem Shane McMahon-Match. Wenn man einen Shane McMahon-Match ansteht, dann denkt man, da muss ja, also wenn da heute nichts passiert, stimmt irgendwas nicht. Was wir vielleicht noch erwähnen sollten, ist die Deko, die aufgebaut wurde für Armageddon im Eingangsbereich, standen ja ganz viele ja alte Autos, wie auf so einem Autoschrottplatz oder wie man das nennt, die waren da so ineinander gekeilt, standen so übereinander schräg und es bildete die Kulisse für Armageddon und das sollte ja jetzt, nachdem alle Wrestler aus dem Käfig draußen waren, auch eingesetzt werden.
Ja, vielleicht ganz wichtig hier noch zu erwähnen, also erstmal kamen ja McMahon und die Stooges raus, dann kam ja auch ein Mick Foley raus, der hier dieses Match weiterhin stattfinden lassen wollte und er hat ja dann erstmal die Stooges umgenietet und hat dann gesagt, hier raus und hat dann auch Securities mit dazu geholt, die haben dann einen Vince McMahon hier abgeführt, der gebrüllt hat, ihr könnt das nicht machen, mir gehört der Laden hier und dann war er weg, so wie sich das gehört. Ja, und du hast es richtig gesagt, dann begann dieser Brawl draußen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu sagst, weil ich fand das extrem wichtig, dass man hier eben so quasi eine andere Kulisse eingeführt hat, weil die Wrestler, die schleudern sich hier gegen die Autos. Wir sehen irgendwie so einen Katapult, irgendwie, wo es dann auf die Motorhaube geht. Wir sehen, wie Steve Austin die Kamerakran einsetzt und damit, glaube ich, ein Triple H schlägt. Da gehen Windschutzscheiben und alles Mögliche gehen da zu Bruch. Wie hat dir hier diese Phase gefallen?
Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, dass man quasi diese Kulisse auch benutzt hat. Das hat man im Vorfeld bei den anderen Matches ja noch nicht. Und hier auf den Autodächern durch die Windschutzscheiben, wie du es gesagt hast. Und das mit der Kamera war übrigens, das war auch eine Aktion, die man so auch noch nicht kannte. Man hat da diesen Kamera Kran, diesen gesehen, der hat Austin einfach genommen und Triple H quasi so übergeschleudert und hat dann in einem Replay quasi von dieser Kameraperspektive, also es war wirklich eine Kamera, die genutzt wurde, diese Aktion nochmal gesehen, sah sehr cool aus, wie ich fand, das hat sehr viel Spaß gemacht. Dann sollte es aber wieder, ja, es waren ja alle sechs Leute da in diesen Kulissen aktiv, dann sollte es aber wieder zurück zum Ring beziehungsweise zum Käfig gehen.
Wir müssen auch hier noch einen kleinen Spot hier noch erwähnen, weil das ist wichtig, weil da blutet dann Steve Austin nach. Also da gibt's ja diesen Brawl zwischen Austin und Triple H und da fliegt dann ja Austin auch durch ein Seitenfenster von diesem Pickup-Truck. Das sollte man auch noch mal so erwähnen. Also da, dass er da diesen Spot auch noch mitnimmt und da danach eben blutet. Ich fand auch die Reaktion der Zuschauer teilweise witzig. Ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, dass dann das Triple H die Zelle verlässt quasi und an der Seite dann vorbeigeht, kommt er natürlich sehr nah an die Zuschauerränge und dass dann Leute ihm über seinen blutenden Kopf streichen, so. Naja, egal. Ich habe diese Faszination nie verstanden, weshalb man Wrestler anfassen muss, aber lassen wir mal so dahingestellt.
Ja, zumindest männliche.
ja, aber auch gerade wenn die bluten und so, also da glaube ich das Letzte, was ich da irgendwie haben muss, dass ich die dann noch anpacken muss.
Weil ja, ich hab Triple H Blut an meiner Hand.
Genau, ich kann mir eine Triple H klonen.
Ich wasche mir nicht wieder meine Hände.
Genau. Ja, du hast richtig gesagt. Wir haben jetzt, das ist die nächste Phase, die jetzt abgeschlossen ist, diese große Brawl innerhalb der Autos und das ganze Hin und Her, was dann da passiert. Und dann geht's ja hier nach oben. Also wir sehen dann Triple H und Steve Austin, die Dauerrivalen, die sich hier auf den Weg nach oben machen. Wir sehen beispielsweise einen Stone Cold Stunner auf die Zelle und dann folgen eben auch der Undertaker und Kurt Angle hinten dran. Was ich hier an der Szene liebe, also erstmal Undertaker frühstückt so ein bisschen Kurt Angle ab und will dann einen Stuhl haben und dann siehst du, wie unten, wie am Rande des Bildschirms sieht man dann, wie der Timekeeper versucht, dem Undertaker von unten einen Stuhl hochzuwerfen und die Zuschauer kriegen das am Anfang nicht mit, aber die brauchen irgendwie so 3, 4, 5 Versuche und dann immer so, oh. Das fand ich schon ein bisschen
schön. Nochmal, Entschuldigung, mach das nochmal, wir schneiden wir dann raus und legen das in einem Porno unter, auf jeden Fall. So, aber dann, als er wirklich dann den Stuhl bekommen hat, gab es ja wirklich den Pop, das war echt ein witziger Moment. Man hat sie erst im Hintergrund gesehen und als die Regie dann realisiert hat, dass das Publikum da absolut mitgeht, hat man das auch ein bisschen präsenter nochmal gezeigt, das fand ich gut.
Genau, es gibt dann auch noch mal hier einen sehr, sehr harten Stuhlschlag gegen Kurt Angle, der dann natürlich eben auch blutet. Und dann kommt auch ein Rikishi nach oben, weil das ist jetzt der Punkt, wo man sich als Fan gefragt hat, wer fliegt denn jetzt hier runter? Was passiert da? Und wer muss jetzt hier diesen Sturz hinnehmen? Und man hat so ein bisschen die Vermutung natürlich gehabt, es wird Kurt Angle werden. Aber ich habe gerade gesagt, Rikishi kommt hier hoch. Und ich habe auch noch mal so ein bisschen auf den Undertaker geachtet, als er hier hochgeklettert ist. Bei dem King of the Ring waren wir damals noch sehr, sehr verwundert, wie schnell hier ein Undertaker auch oben ist. Jetzt so nach, weiß ich nicht, 20 Minuten Matchzeit hat man dann schon gemerkt, dass sich die großen Männer hier ganz schön schwer tun, irgendwie nach oben auf den Käfig zu kommen, oder?
Ist ja auch nochmal ein Aufwand, da hochzuklettern tatsächlich. Ich meine, das gerade so, wenn du wirklich so eine Matchzeit hinter dir hast, ist ja auch anstrengend. Aber gut, der Undertaker war dann doch trotzdem oben und auch Rikishi, der hat auch ein bisschen gebraucht, der hat auch ein bisschen mehr Masse noch mit hochzutragen, aber es ist, der Ring ist ja, oder der Käfig ist ja meistens immer so ein bisschen präpariert, dass du deinen Fuß auch gut reinstecken kannst, aber trotz allem ist es ein Aufwand, da hochzuklettern, klar.
Ja, also du meinst den Käfig natürlich, nicht den Ring.
Den Käfig, meine ich doch, ja. Ist doch egal, was
ich sage. In den Ring steckt man seinen Fuß rein. Ja, nee, ne, es geht dann eben zwischen Undertaker und Rikishi geht's dann hier eben hin und her. Der gute Kurt Angle macht sich so ein bisschen aus dem Staub. Und dann sind eben noch Rikishi und der Undertaker oben. Das wogt so ein bisschen hin und her. Und dann gibt's irgendwann diesen Augenblick, wo eben ja, Rikishi gefährlich an der Kante der Zelle steht, der Undertaker ihn am Hals packt und ihn dann runterstößt. Also Chokeslam ist es nicht wirklich, wenn, dann ist es ein Schubser. Aber wie hast du damals das gesehen und wie hast du es heute gesehen?
Also aus heutiger Sicht, wo man wusste ja, dass es Rikishi sein wird, und man kann sich natürlich an diesen Sturz noch sehr, sehr gut erinnern. Ich habe darauf gewartet und extra auch geachtet auf den Undertaker, auf Rikishi, wie die miteinander kommunizieren, aufs Publikum, wie die reagieren, weil die sind ja auch immer dann mehr drin gewesen. Irgendwann wussten sie es ja, es wird Rikishi sein, der da gleich runterfliegt. Und dann Stille, Riesenpop, und dann ist er wirklich gestürzt und es sah geil aus. Also das fand ich fand's richtig gut.
Ich fand's nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, das war, also die Art und Weise, wie er gefallen ist, im Vergleich, gerade wenn du diese Mick Foley-Stürze im Kopf hast, das, hier sah es halt irgendwie so ein bisschen künstlich aus, kann ich dir nicht sagen, aber ist natürlich ein hochriskantes Manöver, muss man ganz klar dazu sagen, ne, und wenn er da ein paar Zentimeter weiter links, ein paar Zentimeter weiter rechts gelandet wäre, wäre das natürlich auch extrem gefährlich für ihn geendet, muss man sagen.
Ja, Entschuldigung, aber Mick Foley ist ja auch ein verrückter Typ. Also ist ja auch richtig crazy. Stimmt. Da war es, dem war es egal, wo er jetzt genau landet, glaube ich. Da hat er nicht so, gut, der hat ja auch Angst, aber trotzdem. Hier hat man Rikishi auch die Angst sichtlich angesehen. Das war schon ein Bump, wo er sich sicherlich nicht 100% wohl fühlen konnte. Und dass er den dann aber so genommen hat, alle Hochachtung. Also ich finde es super und klar, hätte das gefährlich ausgehen können. Man musste hier auf wirklich Kleinigkeiten achten und das haben beide gemacht und deswegen sah der vielleicht für dich der Sturz künstlicher aus, aber das war eine gefährliche Aktion und wäre wirklich, wenn er anders genommen hätte, das musste einfach, durfte man keine Risiken eingehen, das hätte gefährlich ausgehen können. War so auch gefährlich genug.
Es hat mich eben so ein bisschen an den Sturz von Shane McMahon beim SummerSlam beispielsweise erinnert, der auch relativ gerade nach hinten einfach weggefallen ist quasi. Ist natürlich so, wie man das wahrscheinlich bei einer Stuntschule lernt irgendwo, aber wirkt natürlich für mich dann nicht so homogen innerhalb einer Schlacht, wie wir das jetzt hier gesehen haben. Egal wie, das Publikum war glücklich, es hat gesehen, wie jemand da von der Zelle runtergefallen ist. Und dann waren dadurch auch eigentlich der Undertaker und Rikishi aus dem Match raus. Rikishi, weil er da eben in den Sägespänen lag, und der Undertaker, weil er einfach oben auf der Zelle geblieben ist, mehr oder weniger. Und ja, dann ging es weiter. Im Ring haben wir dann noch Austin und The Rock gesehen, wo es dann eben hin und her ging. The Rock wollte hier den People's Elbow nach einem etwas verunglückten Spinebuster zeigen. Da greift dann eben ein Triple H ein. Dann gibt's noch einen Rock Bottom gegen Kurt Angle, der inzwischen wieder auf den Beinen ist. Das Cover von The Rock wird aber aufgebrochen durch Steve Austin. Dann gibt's den Stunner von The Rock, gegen The Rock von Steve Austin. Und da gibt's auch dieses berühmte Selling wieder von The Rock, der hier diesen Rückwärtssalto fast schon macht, also mit Handstand irgendwo. Und abschließend greift dann auch noch Triple H ein, der dann hier Austin mit einem Neckbreaker vom Pin abbringt. Ja, und dann im Hintergrund, während Triple H und Steve Austin am Boden liegen und The Rock natürlich immer noch K.O. ist von dem Stunner, kann man dann nur erahnen, dass quasi mit einem langen Arm ein Kurt Angle hier auf einmal den Pinfall zieht. Und das passt ja auch genau zu dem, was du gesagt hast, Shaggy.
Das passt zu dem, was ich gesagt habe. Das passt zum Charakter Kurt Angle. Und irgendwie hat es auch zu diesem Match gepasst. Also danach war Angle auf jeden Fall, war sein Charakter noch gefestigter. Und ich finde, das hat ihn auch nochmal zu einem großen Star gemacht innerhalb seines Charakters. Ich finde, da hat man vieles, vieles richtig gemacht. Geiles Ende, fand ich super so. Also der hat glücklich den Sieg sich geholt, ein bisschen ergaunert, das passt schon. Also Kurt Angle, danach mochte ich den noch mehr als davor. Ich fand Kurt Angle, der hat bewiesen, dass er wirklich ein toller Star ist, auf die Art und Weise, wie er porträtiert wurde. Ich find's gut.
Es war natürlich hier noch ein ganz anderer Kurt Angle als den wir später gesehen haben, aber das hat hier so in der Form perfekt in die Geschichte reingepasst. Auch, dass das so ein bisschen glücklich gewesen ist, weil er im Endeffekt, er hat ja keine Offensivaktion gezeigt, sondern er hat hier clever reagiert, war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und hat sich dann hier gegen diese vier absoluten Legenden und Rikishi durchgesetzt, muss man ganz klar so sagen.
Es war ein anderer Kurt Angle, als man den heute gesehen hat oder so, auch als General Manager Kurt Angle. Ich fand ihn sogar besser als den General Manager Kurt Angle.
Ja gut, das ist auch nicht so schwer. Also der aktuelle General Manager Kurt Angle zumindest, ja, das ist auch nicht so schwer. Damals ist dieses Match unglaublich beliebt gewesen. Das hat bei Dave Meltzer unter anderem eine 4,5 von 5 bekommen, also in Sternewertung. Ich habe auch gelesen, dass viele gesagt haben, das ist ein 5-Sterne-Match. Und jetzt ist die Frage, Shaggy, wie ist das gealtert, deiner Meinung nach?
Du willst wahrscheinlich von mir hören, dass es irgendwie schlecht gealtert ist oder dass ich denke, dass...
Ich will gar nichts von dir, ich will deine Meinung hören.
Ja, aus heute, also ich finde, mir hat das Match noch genauso viel Spaß gemacht wie damals. Allein auch diese Charaktere alle so wirklich zu sehen, auf einmal, auf einem Stoß, so viele Main-Eventer, so viele große Namen, die ja sicherlich zu den, fünf von denen gehören, zu den fünf größten Namen oder gehören auf jeden Fall in die Top 10 der größten Namen. Also es ist schon was Besonderes, die alle auf einmal hier zu sehen. Das war schon geil und auch das Match hat total Spaß gemacht, auch mit dem Wissen, was alles so passiert. Aus nostalgischen Gründen sicherlich auch. Ich bin ja jemand, der sich schwer tut, einem Match Sterne zu geben. Ich habe selber nie im Ring gestanden, ich weiß es nicht genau, kann da nicht wenig zu sagen. Ich bin nicht so der Match-Sterne-Mensch, aber ich fand das Match gut. Mir hat aus heutiger Sicht immer noch Spaß gemacht. Bestimmt genauso wie damals. Und ich würde das Match dringend jedem auch empfehlen, weil das wirklich was Besonderes ist.
Was Besonderes ist auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich war nie ein großer Fan von diesem Match. Und das liegt... Ich kann dir gar nicht genau sagen, woran es liegt, ehrlich gesagt. Weil hier passiert immer was, es knallt irgendwie immer. Es ist so ein bisschen symbolisch für die Attitude-Era, muss man natürlich auch sagen, dass die großen Stars schon, weil schon mehrfach irgendwie erwähnt. Aber irgendwie hat es mir hier ein bisschen gefehlt. Ich weiß nicht, ob es irgendwie so diese, dass mir da vielleicht so ein bisschen die Linie gefehlt hat, vielleicht auch, dass mir das Ende nicht so gefallen hat, dass mir vielleicht auch der Sturz nicht so gefallen hat. Ich weiß es nicht. Ich fand so Bruchstücke aus diesem Match fand ich sehr, sehr spannend. Ich habe es gerade angesprochen, diesen Brawl in der Kulisse, den fand ich gut. Und auch so bestimmte Sequenzen innerhalb des Matches mit den Finishern und den Kontern, die wir da gesehen haben. Das mochte ich auch. Aber irgendwie hat mich dieses Match nie so gefangen genommen. Und ich habe gedacht, so 20 Jahre später würde das besser klappen. Und ich habe mir den Kampf jetzt zweimal angeschaut in Vorbereitung auf diesen Podcast. Und irgendwie, ich fühle mich zwar so seicht unterhalten, aber emotional catchen tut mich dieser Kampf irgendwo nicht, muss ich sagen.
Zeigt aber auch mal wieder, dass du einfach auch ein Nerd bist. Aber das finde ich vollkommen in Ordnung, dass das so ist. Du suchst dir ein Match aus, wo du das dich selber nicht so...
Moment, das hast du dir ausgesucht. Ich habe dir ein paar Matches vorgeschlagen und du hast das rausgepickt.
Naja, aus 5 Matches habe ich mir eins ausgesucht.
Ja, immerhin. Und das war dann das. Und warum, okay. Shaggy?
Keine Ahnung, weil da die meisten Leute drin sind.
Ne? Also
ich wahrscheinlich unten, die stand wahrscheinlich ganz unten auf der Liste und ich hatte mir gar nicht die Mühe gemacht, die ganze Liste durchzugehen. Wahrscheinlich war es so.
Nein, ich weiß es nicht. Also das Match hast du auf jeden Fall ausgesucht. Ich habe es rausgepickt, weil das schon ein durchaus prägendes Match für die Attitude Era gewesen ist, weil einfach auch so viel Star Power da drin gewesen ist und weil dieses Armageddon Hell in a Cell mit den 6 Leuten bis heute das einzige ist. Und wenn man ehrlich ist, so viele einzige Matches haben wir in der heutigen Zeit nicht mehr und das hier ist eins davon.
Ich habe ein weiteres ja ausgesucht, was nie zum Match of the Week hinzugezogen wurde. Ich spreche vom Blindfold-Match. Rick Martel gegen Jake the Snake Roberts. Klar gab es noch weitere Blindfold-Matches, aber die können sich ja mit der Genialität dieses Matches, was ich seitdem auch nicht mehr gesehen habe, die können damit ja nichts aufnehmen. Deswegen, oder es können es nicht mit aufnehmen. Deswegen möchte ich jetzt hier eine Petition starten, dass wir endlich das Blindfold-Match irgendwann beim Match
haben. So. Gab es nicht mal so ein geniales Blindfold-Match zwischen James Storm und dem Chris Harris?
Nein.
Ich glaube doch.
Nein,
ich glaube
also doch. Es gab ein Blindfold-Match zwischen den beiden, aber genial war das nicht.
wo doch den beiden ständig dieser Beutel irgendwie vom Kopf gerutscht ist und solche Sachen.
Ja.
Oder diese Augenbinde, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass du dich als Zuschauer gefragt hast, so, warum?
Das Match gab es, aber wie gesagt, du sagst, es gab es nicht mal das geniale Match zwischen den beiden. Nein, dieses geniale Match zwischen den beiden gab es weder als Blindfold noch als normales Match.
Okay. Auf jeden Fall, du gibst hier für das Armageddon Hell in a Cell eine klare Empfehlung. Ich gebe da auch eine leichte Empfehlung zumindest, einfach um so ein Match aus der Zeit sich nochmal anzuschauen. Und wie gesagt, das Star Power ist hier auf jeden Fall da. Und wer so eine richtige, ja, chaotische Schlacht sehen möchte, der ist bei dem Match hier auf jeden Fall richtig und wird da eine ganze Menge Spaß mit haben. Auch ganz, ganz viel Gewalt natürlich, was wir hier gesehen haben, so wie sich das irgendwo für die Zeit und auch für diese Matchart gehört. Und Shaggy, möchtest du noch was sagen? Ansonsten mache ich hier einen Deckel drauf.
Nee, außer dass ich mich ein wenig darüber amüsiere, dass du eine Leichtempfehlung gibst, möchte ich nichts weiteres dazu sagen.
Ja, warum denn auch nicht? Eine leichte Empfehlung. In dem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Supporten und fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier im Match of the Week. Macht's gut, tschüss!